Börsenradio Network, der Kommentar.
Ja, hallo, Baki Irmak, Fondsmanager, The Digital Leaders Fund.
Wir sprechen zu Beginn 2023 miteinander. Das heißt, ein kurzer Blick zurück ist notwendig. 2022 war kein einfaches Jahr, vor allen Dingen nicht für Tech-Investoren. Jetzt seid ihr ja kein reiner Tech-Investor, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, sondern ihr sucht die Digital Leaders. Aber da ist ja naturgemäß eine ganze Menge Tech dabei. Wie hart war 2022?
Ja, ich glaube, es wird immer angenommen, dass Jahr 2022 besonders schlecht für Tech-Werte war. Allerdings muss man wahrscheinlich eher sagen, dass es in erster Linie ein besonders schlechtes Jahr war für High-Growth-Unternehmen. Und viele Tech-Unternehmen, gerade Legacy-Tech-Unternehmen wie eine SAP, eine Cisco, eine Dell, eine IBM und andere, die ja mehr fast in der Kategorie Value einzuordnen waren, die haben eigentlich 2022 ja gar nicht so sehr gelitten. Gelitten haben in erster Linie wirklich die Digitalwerte. Aber auch die großen Digitalwerte, aber vor allem die Digitalwerte der zweiten und dritten Reihe, weil sie einfach Unternehmen sind, die eben Duration Long sind. Die Cashflows finden in weiter Ferne erst statt und nicht aktuell. Und die haben besonders viel gelitten und deswegen hat auch der Digital Leaders Fund ein sehr, sehr unerfreuliches Jahr jetzt hinter sich. Zudem hatten wir auf ein paar Themen gesetzt, die sich einfach, sagen wir so, sehr spät im Jahr tatsächlich positiv erwiesen haben, wie zum Beispiel China oder Teile Emerging Markets. Aber insgesamt war 2022 ein extrem schwieriges Jahr für Investoren in High-Growth-Unternehmen und auch Investoren in Digitalunternehmen.
Was spricht denn dafür, dass sich das 2023 ändern könnte? Also eines der Hauptargumente, dass eben diese High-Growth-Werte, wie du sie genannt hast, so abgestraft oder abverkauft wurden, sind ja die steigenden Zinsen gewesen. Das ist so der klassische Reflex. Oh, Zinsen steigen, dann verkauft man Wachstumstitel. Liegt natürlich auch daran, dass die Gewinne der Zukunft, du hast gesagt Long Duration, dass die eben dann anders verzinst bzw. abdiskontiert werden müssen. Ist ja ein ganz logischer Prozess eigentlich. Könnte vielleicht trotzdem stärker vorgenommen worden sein, als es vielleicht hätte sein müssen. Egal, das ist eine Diskussion, die wir gleich führen. Ich will mit dem Thema Zinsen einsteigen. Die steigen doch weiter. Könnte 2023 also nochmal so ein schwieriges Jahr werden?
Ja, das eine ist der Anstieg der Zinsen in der Höhe und das andere ist sicherlich die Geschwindigkeit. Und was 2022 war ja so eine Art Zeitenwende. Wir haben ja zum ersten Mal eben global steigende Zinsen gesehen und das in einer Geschwindigkeit, das war schon nahezu einmalig. Und so eine Zäsur führt natürlich zu einem regelrechten Schock und das hat dazu geführt eben, dass viele Wachstumstitel eben massiv verloren haben. Und das hat alles eigentlich in einer relativ kurzen Zeit stattgefunden. Das war im ersten Halbjahr und zwar auch ab März, also nach dem Eingriff der Russen in der Ukraine. Und dann hat der Crash eigentlich in 3 Monaten stattgefunden. Das zweite Halbjahr war dann gar nicht mehr so desaströs. Also der Dezember war auch nochmal schlecht für viele High-Growth-Unternehmen, aber eigentlich war das zweite Halbjahr, war eigentlich die Diskrepanz eigentlich MSCI und Wachstumswerte und Digitalwerte, war dann gar nicht mehr so stark ausgeprägt. Der Zinsschock, wie er jetzt stattgefunden hat, der wird dieses Jahr sicherlich nicht stattfinden, weil die meisten Anleger sind darauf vorbereitet, dass die Zinsen zunächst mal weiter steigen und dann wahrscheinlich pausieren. Und die Frage ist, ab welchem Level werden die Zinsen dann erstmal pausieren? Und das hat natürlich Auswirkungen auf alle Assetklassen. Und bezogen auf die Digitalwerte ist es so, wir haben nun mal eine Bewertungskorrektur, die ordentlich ist, die sehr, sehr stark ausgeprägt war. Viele Werte sind mittlerweile vernünftig bewertet. Schnäppchen gibt es immer noch wenige, ja, insbesondere in den USA. Aber wir haben erstens deutlich niedrige Bewertungsniveaus. Das ist schon mal gut. Zweitens ist der Schock, wie er in der Vergangenheit stattfindet, natürlich dieses Jahr nicht stattfindet. Auf der anderen Seite werden dann natürlich die Auswirkungen auf die Gewinne, auf das Umsatzwachstum dieses Jahr viel stärker sehen als letztes Jahr.
Ja, ganz spannend. Die Berichtssaison, die klopft ja auch schon an. In den USA geht es diese Woche schon los. Traditionell sind es ja die Banken, die am Anfang starten. Aber dann kommen auch relativ schnell die großen Tech-Player dran. Was erwartest du dir denn von der Berichtssaison jetzt? Wird die schon richtungsweisend sein? Kann man sich da schon irgendwelche Impulse erwarten?
Ja, ich freue mich auf die Berichtssaison. Wir hatten in den letzten Quartalen hauptsächlich ein Thema, nämlich Makro, Russland, Ukraine, Inflation und vor allem eben Zinsen. Und ich denke, dass dieses Jahr und jetzt in den nächsten Quartalen die Unternehmenszahlen doch stärker in den Fokus rücken, weil die anderen Themen schlicht und einfach jetzt auch bekannte sind, keine Unbekannte mehr. Und bei den Banken, ja, ich glaube, da geht es so weiter, wie letztes Jahr aufgehört hat. Wir hatten ja auch darüber gesprochen und eben gesagt, dass Investmentbanking jetzt erstmal pausiert und jetzt kommt erstmal die Zeit der Retailbanken. Und ich denke, die Zahlen der US-amerikanischen Banken werden jetzt recht spannend. Ich denke, dass er so ähnlich wird wie in den letzten Quartalen. Retail Banking gut, Investment Banking schlecht. Um es kurz zusammenzufassen, spannend wird dabei sein, wie hoch die Non-Performing Loans sind. Also wie stark eigentlich der US-Verbraucher weiterhin in der Lage ist, seine Schulden auch zurückzuzahlen. Wir haben ja Riesenzinssätze, Zinssteigerungen gesehen, auch bei Hypothekenkrediten und so weiter. Das ist schon mal sehr spannend. Und bei den Tech-Unternehmen wird wirklich sehr, sehr spannend sein, wie und Unternehmen Umsatzwachstum und Profitabilität balancieren. Also wie viel Umsatzwachstum sie eigentlich opfern zugunsten der Profitabilität, ob sie in der Lage sind, das zu schaffen. Also das wird von Branche und von Unternehmen zu Unternehmen extrem unterschiedlich ausfallen.
Ja, die Antwort, wie man seine Profitabilität steigern kann, die haben gerade viele US-Unternehmen in den letzten Wochen schon gegeben. Mitarbeiter entlassen. 18.000 sind es, glaube ich, bei Amazon, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch ein paar andere haben schon nachgelegt. McDonald's, JP Morgan. Man hört eigentlich jeden Tag irgendwelche Meldungen von großen US-Unternehmen, die Stellen streichen. Bei anderen gibt es Einstellungsstopps. Ich glaube, bei Google habe ich von Einstellungsstopp gehört, bei Tesla habe ich von Einstellungsstopp gehört und so weiter. Ist das eigentlich ein schlechtes Signal? Also muss man sagen, oh, die kommen vielleicht doch in Probleme, Stichwort Rezession und so weiter? Oder ist das einfach ein ganz normales Signal, was eher in Richtung Ergebniskosmetik, wie du sie gerade angesprochen hast, vielleicht eher zu deuten lässt?
Ich meine, das ist zunächst mal die Erwartung der Investoren, dass die Unternehmen jetzt in dieser Phase alles tun, um ihre Kostenbasis zu senken, um die Profitabilität zu halten bzw. zu steigern. Und in Amerika kann man eben relativ schnell Mitarbeiter heiren und feiern. Und das wird auch immer exerziert. Die Investoren freut es in aller Regel. Also für die Betroffenen ist das natürlich extrem unangenehm. Aber auf der anderen Seite ist der Jobmarkt einfach, gibt halt sehr, sehr viel her. Die meisten können ja relativ schnell in der aktuellen Phase Jobs finden. Also ich glaube, dort, wo es jetzt stattfindet, ist es eigentlich für die Mitarbeiter ja unproblematisch. Problematischer ist es, wenn wir tatsächlich in eine Rezession fallen und die Arbeitslosenzahlen tatsächlich nach oben gehen und die freien Arbeitsplätze tendenziell ja weniger werden. Aber was, glaube ich, entscheidend ist, ist, dass insgesamt jetzt sowas wie Operating Jar jetzt einfach sich verbessert, dass die Umsätze einfach profitabel wachsen, dass die Unternehmen profitabel wachsen, ja, dass die Umsätze stärker steigen als die Kosten. Und ich denke, dass insbesondere bei den Unternehmen, auf die wir schauen, wird es jetzt spannend zu sehen sein. Viele dieser Unternehmen haben ja eine sehr, sehr hohe Bruttomarge. Also insbesondere in Software-as-a-Service-Unternehmen liegen die Bruttomargen ja teilweise bei 75, 80 und sogar drüber. Die können natürlich durch Sparmaßnahmen, dass sie einfach weniger Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben, weniger Geld für Marketing, können das direkt übersetzen in Profitabilität. Bei Unternehmen, wo die Bruttomarge relativ niedrig ist, ja, ist das eigentlich nicht möglich. Und ich denke, bei Unternehmen, die eine hohe Bruttomarge haben, aber auch die Anleger verwöhnt haben mit sehr hohen Wachstumszahlen, also 50, 60%, bei denen wird es spannend zu sehen sein, inwiefern die Monetarisierung der hohen Umsätze und vielleicht ein bisschen Umsatzverzicht, wie das ankommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Anleger da einfach sehr, sehr verwöhnt sind weiterhin und dass die Enterprise Value Sales Multiples von, ja, 8, 9, 10 immer noch nicht ausreichen, um diese Unternehmen als attraktiv zu sehen, wenn der Umsatz plötzlich dann auch noch fällt. Bei anderen Unternehmen denke ich, die jetzt schon massiv gefallen sind, dazu zähle ich viele E-Commerce-Unternehmen, viele Werbeplattformen, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass da die Erwartungshaltung hinsichtlich der Umsätze gar nicht mehr so hoch ist. Und dass da eine Verbesserung der Profitabilität direkt zu besseren Aktienkursen führen wird.
Auf der anderen Seite hast du aber vorhin gesagt, Schnäppchen gibt es momentan nur noch wenige.
Immer noch weniger.
Immer
Ja.
noch wenige. Wen schaust du dir denn noch an? Sagen wir es doch mal so rum. Wo siehst du denn überhaupt noch Chancen gerade?
Ich sag dir, also bei einigen E-Commerce-Werten gab es meines Erachtens schon Schnäppchen, also eine Zalando bei über 20, leicht über 20, war meines Erachtens schon extrem attraktiv bewertet. Mittlerweile ist das Unternehmen ja schon über 40, ne? Wir hatten das ja in den letzten Calls immer wieder mal erwähnt. Also ich halte das eine oder andere E-Commerce-Unternehmen weiterhin für interessant. In Emerging Markets, finde ich, gibt es sehr attraktive Unternehmen. In China. China ist wieder zurück. Der Kapitalmarkt hat dort auch gedreht. Wir sind jetzt mitten einer Bullphase bei den chinesischen Aktien und die Rallye hat vor allem bei den großen Werten stattgefunden und die Werte der zweiten, dritten Reihe sollten meines Erachtens jetzt auch profitieren.
Ja, da sind wir doch mal gespannt. Berichtssaison geht los. Die Stellschrauben sind gerichtet und deinen Ausblick hast du hiermit ja schon ein Stück weit gegeben. Baki, soweit vielen Dank und weiterhin guten Jahresstart.
Dankeschön.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.